Und sie gingen in den Lockdown. Steht da nicht. Könnte aber da stehen für heute, für den Text, der für heute, für diesen Sonntag uns aufgegeben ist. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Ein Text aus dem Buch Jeremia. Weiß nicht, einige lesen vielleicht regelmäßig in der Bibel, die tägliche Bibellese. Da ist das im Moment gerade dran. War gerade gestern der Text, der dran ist. Und ist heute Predigttext. Eigentlich hatte ich zu Heike gesagt, ich mache bestimmt eine Predigtreihe jetzt, ab heute. Aber es passte einfach, wie sagte mein Schwiegervater, mal wieder Arsch auf den Eimer. Deswegen musste der heute sein. Also ich bringe euch kurz in die Situation, was ist da passiert. Wir schreiben das Jahr 597 vor Christus. Das ist wirklich lange her. 2500 oder 2600 Jahre. Was ist passiert? Jerusalem, wer schon mal dort war, hat die Stadt so ein bisschen vor Augen jetzt. Heute sind ja wahrscheinlich einige in unserer Israel-Freizeit mit dabei, weil wir hier vorne Sachen aus Livegate haben. Das erzähle ich nachher nochmal. Also, wir haben die Stadt vor Augen, Jerusalem, das Zentrum des Glaubens der Israeliten. So war das. Da war alles. Da war der Königspalast. Der Davidssohn hat da residiert. Da war der Tempel. Da waren die Priester. Da war die Herrlichkeit, dieser wunderbare Platz. Es war ein großartiger Ort. Und dieser Ort ist geplündert. Die Heiden sind gekommen, die Babylonier. Unter Nebukadnezar haben sie die Stadt erobert, den Tempel geschändet, den König gefangen gesetzt, mitgenommen. Die gesamte Oberschicht, daher kommt unser Wort von den oberen 10.000, weggeschleift nach Babylon in die Gefangenschaft und dort sitzen sie in Tel Abib und anderen Orten in Gefangenenkolonien. Und mit ihnen ziehen auf diesem Track, der über 1000 Kilometer durch den Nahen Osten sich zieht, ziehen die Götterbilder der Babylonier, die gesiegt haben in diesem Kampf, in diesem Krieg. Über 1000 Kilometer. Und in diesen 1000 Kilometern über Tage und Wochen kriecht in den Israeliten das Fragen nach oben. Was hat das zu bedeuten? Ist jetzt auch Gott unterlegen? Ist unser Gott, an dem wir immer festgehalten haben, der, der schwächer ist? Sind die Götter der Babylonier stärker? War das alles nur eine Täuschung mit Gott? Stimmt das alles gar nicht? Und dann kommen sie an und sind eine winzig kleine Minderheit in diesem Riesenreich der Babylonier. Riesig. Der ganze fruchtbare Halbmond, Iran, Irak, alles. Diese ganzen Riesenländer sind damals das Reich der Babylonier. Und dort sind sie umgeben von Marduk, dem großen Gott der Babylonier, von Shin und Ea, von Enlil und seiner Frau Ninlil. Und überall gibt es Bilder von denen. Und jeden Schritt nach draußen bereust du, weil du merkst, du wirst immer kleiner. Die haben das Sagen, überall ihre Siegeszeichen. Stell mir das vor, wie zu Nazi-Zeiten, wenn überall die Hakenkreuzfahnen prangten und du da durchgegangen bist und gedacht hast, das ist so eine Übermacht, da kommst du doch gar nicht gegen an. Und da entstehen so Lieder wie das, wie der 137. Psalm, habe ich schon oft erzählt. An den Strömen Babylons saßen wir und weinten und sehnsuchtsvoll dachten wir an dich, Jerusalem. By the rivers of Babylon where we sit down and there we wept and we remember Zion. Hat Boney M. etwas zu lustig für meinen Geschmack vertont, diesen Psalm. Und diese Katastrophe, die lähmt das Volk, das dort festsitzt. Das frisst in 0, nichts, diese Katastrophe frisst in 0, nichts die ganze Zuversicht, die ganze Lebensfreude auf und löscht Tropfen für Tropfen den Glauben aus. Und dann kommen wir an im Kapitel 29 dieses Buches Elia und das erzählt davon, dass Elia da bleiben konnte in der Stadt in Jerusalem und er schreibt einen Brief an die Gefangenen in Jerusalem. Und dieser Brief ist uns heute aufgegeben als Text. Also was schreibt Jeremia an eine solche Minderheit, die so verunsichert ist? An Menschen nach der Katastrophe, an Menschen im Lockdown. Es ist ein wunderbarer Text für viele Situationen. Ich habe ihn auch für Corona gelesen, vielleicht hört ihr ihn mit für Corona. Er ist auch ein Text für eine Kirche, die sich in der Minderheit wiederfindet und merkt, Menschenskinder, ich finde kaum noch Taufpaten für meine Kinder, weil ich irgendwie um mich herum in meinem Betrieb, in meiner Firma, gehören ganz wenige nur noch zu irgendeiner Gemeinde. Wir sind weniger geworden. Vielleicht auch nicht. Egal, das ist ein anderes Thema, machen wir heute nicht auf. Und es ist auch ein Text für die persönlichen Katastrophen und für die persönlichen Exile, in die wir so müssen in unserem Leben. Kommen wir auch nochmal drauf. Im Grunde haben die Israeliten drei Möglichkeiten, die mir sofort einfallen. Das eine ist ignorieren. Und das machen die auch, die ignorieren das. Die sitzen da zwar fest, aber die haben so ein paar Leute, die sagen, 2 Jahre spricht der Herr, dann ist die ganze Sache erledigt. Kennen wir heute auch? Ignorieren? Kann man auch mit den eigenen persönlichen Katastrophen machen? Einfach ignorieren. Und was dann passiert ist, man erleidet unter Realitätsverlust irgendwann, wenn man ignoriert, was einem Schlimmes widerfährt. Dann kann man sich zweite Möglichkeit in die Schmollecke setzen. Die Israeliten könnten sagen, dann... Da können wir ja gar nicht dafür, das hat ja Gott gemacht und wir sind ja unschuldig und die sind sowieso alle doof hier, die Babylonier. Und das kennen wir auch von uns. Selbstmitleid, wenn uns was ereilt. Dann sitzen wir da und bedauern uns und beschuldigen alle anderen, nur nicht uns selber. Und die dritte Möglichkeit ist so, in Konfrontation zu gehen. In Hass, in totale Abgrenzung. Das hat auch Christen gegeben, die das immer wieder gemacht haben in Bezug auf die Gesellschaft, ja, und gesagt haben, nein, wir sind hier der kleine heilige Rest in der Kirche und die da draußen, das sind alles die Falschen und nur wir sind die Guten und die sind sowieso. Und das führt zur Selbstzerstörung irgendwann. Was schreibt Jeremia an diese Gemeinde? Und du sitzt da und liest den Text und denkst, das kann doch nicht sein. Sowas sagt Gott. Also, es ist eine Botschaft für den Sonntag vor dem Lockdown. Und es ist eine Botschaft für die Katastrophen und für die Niederlagen und für die Minderheitensituation der Kirche. Wer mitlesen will, Jeremia 29, die Verse 5 bis 7 zunächst. Jeremia schreibt, baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Sucht das Beste für die Stadt, wohin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr gut geht, dann geht es euch auch gut. Die moderne Psychologie nennt das radikale Akzeptanz. Radikal akzeptieren, das ist jetzt mein Leben. So ist das. Und ich verschließe nicht die Augen davor und leide irgendwann unter Realitätsverlust. Und ich bedauere mich nicht selber und verziehe mich für immer in die Schmollecke. Und ich werde auch nicht bitter und voller Groll und Hass und vergifte mich im Inneren nur selber. Sondern Gott sagt, atme, lebe, liebe, lache, baut Häuser, pflanzt Gärten, esst, liebt. Und betet. Ist das Verrat? Ist doch eine Frage, oder? Ist das Verrat? Ich kann mir vorstellen, wie das war, als Jeremias Brief ankam und die Juden da oder die Israeliten da gesessen haben und den Brief gekriegt haben und gesagt, das können wir nicht machen. Können es doch hier nicht in der Fremde einrichten. Das wäre Verrat an unserem Jerusalem. Da muss unsere Sehnsucht sein. Wir müssen traurig sein, bis wir da wieder ankommen. Und Jeremia sagt, Gott sagt, lebe, lache, atme. Und das ist in unseren Verhältnissen auch so, weiß nicht, wer das kennt. Die geht schon wieder in Bund. Die hat das Trauerjahr gar nicht eingehalten. Dinge abschließen, sich dem Leben zuwenden. Schwierige Fragen. Ist das Verrat, wenn wir einfach die Vergangenheit vergangen sein lassen? Mancher empfindet das so, weiß ich. Als würde man die Vergangenheit auf einmal damit für richtig erklären oder für nicht mehr so schmerzhaft. Persönliche Niederlagen, persönliche Enttäuschungen, Betrug. Ich will euch mal erzählen, was das Ergebnis dieses Lockdowns in Israel gewesen ist. Dies hier. Wir hätten keine Bibel, hätten die sich vergraben in Selbstmitleid und Hass. Sondern in genau dieser Zeit, in den Jahren nach 597, bis Israel dann nach 70 Jahren zurück darf, oder es sind nicht mal ganz 70 Jahre, entsteht ein großer Teil dieses Buches. Sie schreiben auf und schreiben sich von der Seele, was sie mit Gott erlebt haben. Nur darum haben wir dieses Wort, nur darum haben wir die Bibel, weil das passiert ist. Such das Beste für die Stadt, sagt Jeremia. Das heißt, doch im übertragenen Sinne, gestalte deine neue Situation mit. Such das Beste für die Stadt. Suche das Gute daraus zu machen, aus dem, was jetzt vor dir liegt. Dein Leben, auch ganz wörtlich deine Stadt, dein Elbingerode, dein Königshütte, dein Benningenstein, deine Kirche, deine Gemeinde. Setz dich nicht hin und zeig mit dem Finger auf die bösen Kommunisten, die angeblich die ganze Kirche kaputt gemacht haben. Wenn wir das besser gemacht hätten zu DDR-Zeiten, wäre es auch anders gekommen. Lass dich nicht treten und lass dich nicht treiben, sondern agiere selbst, sagt Gott. Wisst ihr, als ich Vikar war, da habe ich mich gefühlt, als würde mich einer in die Ecke stellen. Raus aus meinem normalen Leben, hinein in so eine Kirchenecke. Ja, unser Bischof sagt, manchmal ist es so, dass die Hostie so schmeckt, wie das Gesangbuch riecht. Ja, und das ist eine gute Beschreibung für das, wie ich meine Kirche wahrgenommen habe, auch in Zeiten meines Vikariats. In einer dunklen Ecke, irgendwo sitzt man dann, so ist man Kirche. Und ich habe für mich gesagt, da will ich niemals bleiben. Das war für mich mein innerer Kompass, dass ich sage, raus aus der Ecke, rein ins Leben, auch mit der Gemeinde, rein ins Leben, hin zu den Menschen. Da gehören wir hin. Raus aus der Ecke. Und dann steht hier, betet für sie zum Herrn. Das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben, als Christen. Das können nämlich nur wir. Die anderen können das nicht, die wissen das nicht, wie das geht. Dass man Gott sein Herz bringt und dass man ihm bittet und dass man sich einen Verbündeten holt, der mächtiger ist als man selbst. Die können das nicht, so schade wie das ist. Deswegen müssen wir das machen. Das nimmt uns keiner ab in Elbingerode. Also wir haben ja noch 2, 3 andere Gemeinden. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur wir das können. Nicht, dass das einer missversteht. Ja, gibt noch eine katholische Gemeinde und eine Mutterhaus und gibt viele andere Christen, die in andere Gemeinden noch gehen. Das um Himmels Willen. Aber das ist unsere Aufgabe. Also beten wir doch ganz konkret für unsere Stadt, in der wir leben. Und auch konkret für unsere Lebenssituation heute. Beten wir nicht um das, was früher war, sondern beten wir für heute, für das, was heute ansteht. Wenden wir uns dem Leben zu. Und beten, ihr Lieben, heißt nicht eine religiöse Pflicht erfüllen, sondern beten heißt Gott mit hineinnehmen in das Gestalten. Ganz bewusst, da kommen wir nochmal drauf. Eine zweite Botschaft ist eigentlich eine große Aufgabe für dich, die Jeremia hier mitteilt. Stell mir vor, also er schreibt an die trüben Tassen, die da sitzen in der Gefangenschaft in Babylon, die im Realitätsverlust und im Selbstmitleid und im Hass gefangen sind, die sich so ungerecht behandelt fühlen vom Leben. Und er schreibt an gegen die Hoffnungslosigkeit und gegen die Mutlosigkeit seiner Landsleute. Er schreibt ihnen, es ist anders, das weiß ich auch, aber, Vers 11, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens nämlich und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Da, wo Hoffnung ist und Zukunft, da ist gut. Egal wie schlimm es ist, da, wo das nicht ist, da ist wirklich schlimm. Wenn du keine Hoffnung hast und keine Zukunft, dann bist du wirklich arm dran. Alles andere ist, glaube ich, davon bin ich überzeugt, irgendwie verkraftbar. Und ein Wort von Dietrich Bonhoeffer fiel mir ein, der ja als Pastor in der Nazi-Zeit den Faschisten widerstanden hat und dafür sein Leben gelassen hat. Und er schreibt in einem Brief: Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er erfüllt alles, was er versprochen hat. Das ist manchmal anders, als wir uns das wünschen, aber es ist so. Aber das musst du zulassen. Und das ist die Riesenaufgabe. Das ist die Riesenaufgabe, die Jeremia seinen Landsleuten und uns heute am 1. November 2019 am Beginn des Lockdowns aufträgt. Das musst du auch zulassen. Ich habe an unsere Kinder gedacht. Wir haben einige unserer Kinder leiden leider unter dem KISS-Syndrom. Dann ist man so ein bisschen verspannt. Das kommt oft von den Geburten her. Und dann sind wir immer mal zur Chiropraktikerin gefahren zum Einrenken. Ich weiß nicht, wer da schon mal dabei war, wenn die dann so die Oberkörper bewegen und du sitzt als Vater daneben und auf einmal knackt es wie verrückt und du denkst, jetzt ist dein Kind kaputt. Ja? Jetzt hat es kaputt gemacht. Aber das, was immer kam, die Kinder mussten sich hinsetzen. Und dann fingen sie an, die zu bewegen und dann war immer die Bemerkung, jedes Mal, mach dich mal nicht steif. Mach dich mal nicht steif. Einrenken geht nur, wenn man sich nicht hart macht. Einrenken geht nur, wenn man locker lässt. Sonst geht das nicht. Dann bleibt man verspannt und bewegungsunfähig und eingeschränkt. Und ans Tragen musste ich denken. Wenn man versucht, jemanden zu tragen, der sich so steif wie so ein Brett macht und sich nicht festhält, da wiegt er auf einmal doppelt so viel. Das ist beim Tragen auch so. Und er will dich tragen. Gott will dich tragen, auch durch die schweren Zeiten. Aber du musst dich auch tragen lassen. Musst dich nicht steif machen wie so ein Brett. Jemand, der sich tragen lassen will und das sagt, ich möchte gerne getragen werden von Gott, der muss sich auch festhalten. Und wer sich klammert an das Alte, der kann nicht in die Zukunft getragen werden, das geht nicht. Oder er nimmt immer die Vergangenheit mit, das geht auch. Und dann wundert er sich, dass er das alles immer noch dabei hat, wenn er schon ein Stück weiter getragen wurde. Gott hat Gedanken des Friedens mit dir, weißt du das? Es gibt so wunderbare Sätze im Neuen Testament, 3 Sätze von Jesus habe ich mal rausgesucht. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich gebe euch die Fülle des Lebens, sagt Jesus. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und weißt du, wo das Licht der Welt ist, da hat Schwarzseherei keinen Platz. Dieser Aufruf zum Gebet bei Jeremia, betet für sie zum Herrn, das ist kein Ruf nach religiöser Pflichterfüllung, seid mal schön blind, verschließt die Augen vor der Realität und wendet euch an, flieht euch zu Gott. Das ist nicht gemeint, sondern es ist der Offensive, der Aufruf, das Leben zu gestalten mit ihm und ein Aufruf zum Vertrauen. Die Israeliten damals, die da saßen in Babylon, die konnten sich die Heimat und das Glück nicht anders vorstellen als in Jerusalem zu Hause. Und die konnten sich auch den Glauben nicht anders vorstellen als so. Und die konnten sich auch den Zusammenhalt ihres Volkes nicht anders vorstellen als dort in Jerusalem mit ihrem König, mit ihrem Davids König an der Spitze. Anders ging das gar nicht. Es ging in ihren Kopf nicht rein. Das ist wie so alte Gewohnheiten, die wir dauernd weiterschleppen und immer sagen, so muss es sein und dann fühlen wir uns wohl. Und anders geht's gar nicht. Es muss so sein. Anders geht nicht. Und die konnten sich keine Freude vorstellen und keine Zukunft ohne das. Und das geht uns auch oft so. Und Jeremia schreibt ihnen, Gott ist ja auch dort. Dort in Babel. Dort in der Gefangenenkolonie, wo du festsetzt. Gott ist auch im Lockdown. Den lassen wir nicht zurück, den habt ihr nicht in Jerusalem vergessen. Der ist schon längst da gewesen, bevor ihr da angekommen seid. Gott ist schon in der Krise und Gott ist schon im Gericht und schon in der Katastrophe mit dabei. Und wir können das wissen. seitdem wir ihn gesehen haben am Kreuz und verstanden haben, dass Gott im Leiden ist. Gott ist nicht im Leiden fern, wenn wir rufen, warum bist du Gott, warum bist du nicht da? Da ist Gott mitten am Kreuz im Leiden, da ist Gott. Und das ist die dritte Botschaft, eine große Zusage für dich zum Schluss, Vers 12 und 13. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch hören. Ihr werdet mich suchen und finden. Ihr werdet mich suchen und finden. Und mehr noch, aus Jesu Gleichnissen wissen wir, dass Gott schon längst auf der Suche nach uns ist. Immer, jeden Tag sucht er dich. Such dein Vertrauen, such, dass du ihm sagst, Herr, ich vertraue dir, ich gehe mit dir durch diesen Tag. Er sucht Menschen, die ihm vertrauen und Menschen, die sich ihm anvertrauen und Menschen, die ihm was zutrauen. Und Gott braucht keine Mehrheiten. Da ist er nicht drauf angewiesen. Das kann man einer verunsicherten Kirche immer mal wieder sagen. Gott braucht keine Mehrheiten, um zu wirken. Und Gott braucht auch keine heile Welt ohne Schwierigkeiten, ohne Lockdowns und ohne Krankheit und ohne Katastrophen im Leben. Und Gott braucht auch nicht makellose Biografien, um zu wirken durch dich. Das haben die aufgeschrieben, weil die das verstanden haben damals. Von Erika einen Text geklaut, weiß nicht, war der von dir? Nein, war auch nur geklaut. Na, dann klaue ich einfach weiter, genau. Und in dem Text, da ging es um so Namen, die uns so klingend sind, so ja, die Väter des Glaubens. Da fangen wir bei Noah an, der war Alkoholiker, der war Trinker. Und dann gehen wir über Abraham, der war uralt und der war ein richtiges, echtes Weichei. Der hat sein Leben nicht auf die Linie, auf die Reihe gekriegt. Und Josef, das war so ein Mobbingopfer. Und was ist aus denen geworden? Und Mose, der hatte aller Wahrscheinlichkeit nach einen Sprachfehler. Und Elia, der war schwer depressiv, wie später Luther auch. Und was sind das für Menschen gewesen? Und die Rahab in Jericho, die den Israeliten den Einzug in ihr Land ermöglicht, das war eine Prostituierte, eine Hure, sagt die Bibel. Und David war ein Mörder. Und Petrus hat dreimal den Herrn verleugnet, hat keinen Mumm gehabt in den Knochen. Und Paulus war einer, der hat die Christen sogar aktiv und selbst verfolgt. Und Lazarus war tot. Lebe deinen Glauben, raus aus der Ecke. Trau ihm zu, dass er etwas tun und etwas bewirken kann mit dir, an dir und durch dich. Und wir haben immer Angst, dass wir irgendjemandem zu nahe treten können oder jemandem auf die Füße treten können. Und ich bin mir ganz sicher, dass heute vielleicht der eine oder andere sitzen sagt, der Wachter. Kann ja sein. Ich glaube trotzdem, dass wir lieber herausgefordert werden wollen als unterfordert. Und darum fordere die Menschen um dich herum heraus mit deinem Glauben. Steh dazu und trau dich. Und im Vers 13 und 14, da heißt es zum Schluss, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist sein Angebot an dich heute Morgen. Wenn du ihn suchst, dann verspricht er dir, ich lasse mich finden von dir. Egal wer du bist, Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Und dann muss ich eine aktuell politische Sache noch sagen, ja? Worüber ich mich sehr geärgert habe oder nicht geärgert, ich habe einfach drüber gelacht. Da gibt es so ein paar deutsche Politiker am Anfang des 21. Jahrhunderts, die stellen sich hin und behaupten allen Ernstes, dass das, was sie tun, Weihnachten rettet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist pappalapapp. Also Weihnachten muss man nicht retten, sondern Weihnachten kommt ja Gott, um uns zu retten. Und er kommt in eine furchtbare Situation, die schlimmer ist, als 4 Wochen zu Hause zu bleiben und keine Pflichten zu haben andererseits. Der kommt in Bethlehem zur Welt und mitten in einer Bedrängnissituation. Das ist pappalapapp. Weihnachten muss man nicht retten, sondern Gott kommt in die Welt, um uns zu retten und auch um die Politiker zu retten. Ich hoffe, die wissen das auch. Das ist Quatsch. Es wird Weihnachten sein. Ob wir da Lockdown haben oder nicht, völlig Wumpe. Gott kommt, das steht fest. Das steht fest. Es ist Weihnachten geworden und das ändert sich nicht. Und er lässt sich finden. Und wenn wir uns haben als Kinder, stimmt's, wenn wir uns finden lassen wollten, dann haben wir Piep gemacht. Ja? Hänschen, Hänschen, Piep einmal. Dann haben wir gesessen, Piep. Damit der andere eine Chance hatte, uns zu finden. Manchmal wurde es uns schon langweilig im Versteck, wenn es zu gut gesucht war. Ja? Und Gott setzt sich nicht nur hin und macht Piep, sondern er macht so und will gefunden werden von dir. Und hängt sich ans Kreuz und sagt, da bin ich. Und lass mich festnageln, da findest du mich. Da gehe ich auch nicht wieder weg. Das bleibe ich, der Gekreuzigte. Und dass wir das wissen und dass wir mit dieser Gewissheit in die nächste Woche gehen. Zu wissen, Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Das hat er versprochen. Und das gilt für jede Situation. Und das wünsche ich euch, mir, uns miteinander, dass wir das im Herzen haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Vertraut den neuen Wegen, heißt unser nächstes.